SWR 2 Leben.
Eigentlich hat Uta schon immer gewusst, dass sie ihr Kind nicht stillen würde.
Lustigerweise, also auch schon lange bevor mir klar war, dass ich überhaupt ein Kind haben möchte, war mir irgendwie klar, dass eigentlich Stillen für mich wahrscheinlich eher nicht in Frage kommt. Und dann, genau als ich dann schwanger war, war mir das auch schon recht früh klar, dass es eigentlich dabei bleibt und dass ich das auch nicht will.
Uta ist Anfang 30, sie ist Doktorandin und lebt zusammen mit ihrem Partner in Berlin. Die beiden haben einen Sohn, der ist mittlerweile fast 2 Jahre alt.
Es hat irgendwie nicht zu meinem Selbstbild gepasst und passt auch jetzt immer noch nicht dazu. Also ich konnte mir das nicht vorstellen und es hat sich auch nicht richtig angefühlt irgendwie.
Ein anderer Grund war für Uta und ihren Freund, dass sie sich die Care-Arbeit rund um ihren Sohn teilen wollten. Und zwar von Anfang an.
Ich hatte einfach totale Panik, alleine für die Ernährung meines Kindes zuständig zu sein. Und konnte mir das auch deshalb dann nicht vorstellen, weil ich dann dachte, okay, das Kind ist einfach total von mir abhängig und mein Partner kann es nicht übernehmen und auch Freunde und Familie könnten es nicht übernehmen.
Fast die gesamte Schwangerschaft über war sich Uta ihrer Entscheidung sicher. Aber dann ist etwas passiert, mit dem sie nicht gerechnet hat. Und das hat dazu geführt, dass sie angefangen hat, ihre Entscheidung noch mal komplett zu hinterfragen.
Und dann bin ich aber so in die Maschinerie hineingekommen mit Hebamme und Geburtsvorbereitungskurs und Freundinnen und Familie, die mir dann alle gesagt haben, ja, vielleicht doch besser stillen.
Uta ist nicht die einzige Frau, der es so ergangen ist. Frauen, die sich dafür entscheiden, ihr Kind nicht zu stillen, die stehen mit dieser Entscheidung ziemlich alleine da.
Also für mich war das Schwierigste tatsächlich der Geburtsvorbereitungskurs. Da ging es dann vor allem nochmal so richtig los, weil ich da das Gefühl hatte, dass ich alleine durch die Nachfrage, wie es denn mit Alternativen zum Stillen aussieht, ich das Gefühl hatte, ich habe ein totales Tabu gebrochen und wurde dann auch sehr ernsthaft von der Kursleiterin dann noch gefragt, warum ich das nicht möchte und hatte dann auch das Gefühl, dass sie die Gründe, die ich genannt habe, nicht akzeptiert hat.
Und das war nicht alles, sondern die Kursleiterin hat dann immer wieder so Spitzen gebracht während des Kurses.
So nach dem Motto, wenn man nicht stillt, dann steigt die Gefahr für Wochenbettdepression oder für plötzlichen Kindstod. Das waren halt so Totschlagsargumente irgendwie für mich, die mich dann völlig aus der Bahn geworfen haben, obwohl ich eigentlich eine feste Meinung dazu hatte und dann bin ich so ins Schwanken gekommen.
Also hat Uta beschlossen, dass sie es doch probiert. Einige Wochen vor der Geburt musste sie sich im Krankenhaus anmelden. Dort wurde sie von der Hebamme gefragt, ob sie ihr Kind stillen möchte oder nicht. Und dann hat Uta eben ja gesagt.
Wo alles in mir drin geschrien hat, aber ich habe es halt dann so gemacht.
Uta hat sich für ein sogenanntes stillfreundliches Krankenhaus entschieden. Also für ein Krankenhaus, das es sich zum Ziel gemacht hat, das Stillen bewusst zu fördern. Dazu gehört zum Beispiel, dass den Frauen ihr Kind direkt nach der Geburt auf die Brust gelegt wird. Das wurde auch bei Uta gemacht.
Das war auch alles erstmal okay in dem Moment. Was dann schwierig war, ist, dass ich dann die dortige Hebamme gefragt habe, wie ich das denn jetzt dann machen soll und wie oft anlegen und so weiter. Und meinte sie meinte irgendwie so oft wie möglich. Was dann dazu geführt hat, dass ich auch tatsächlich die ganze Zeit dann das Kind an mir dran liegen hatte und was irgendwie auch einfach nicht gut war, weil es dann alles irgendwie kaputt war, schon nach wenigen Stunden.
Uta hat sich in der Situation ziemlich allein gelassen gefühlt. Die Hebammen im Krankenhaus waren keine Hilfe und sie selbst hatte auch keine Ahnung vom Stillen, weil sie sich nie darüber informiert hatte.
Weil ich es ja eigentlich auch nicht wollte. Ich glaube, ich habe es eh schon alles von vornherein darauf angelegt, dass es sowieso nicht klappt.
Etwas mehr als einen Tag hat Uta durchgehalten. Dann hat sie entschieden, abzustillen.
Als ich dann entschlossen hatte, nicht weiter zu stillen, dann, das war irgendwann nachts, habe ich dann die 5 Stunden bis es morgens wurde, dann immer Argumente im Kopf hin und her gedreht, wie ich es dann jetzt den Krankenschwestern am besten sage, dass ich nicht stille.
Schließlich war sie ja in einem stillfreundlichen Krankenhaus.
Und dann war ich dann so vorbereitet, okay, so, jetzt muss ich das vertreten. Und dann kam dann die Schwester rein und ich habe dann so angedeutet, dass es irgendwie nicht so gut funktioniert. Und dann meinte sie, wollen Sie abstillen? Und ich so, ja.
Und ab dann hat sich endlich alles richtig angefühlt.
Das hat mir total gut getan. Ich habe dann auch mir keine Gedanken mehr gemacht, ob das jetzt falsch gewesen ist oder so. Weil es hat sich einfach für mich passend und für uns passend angefühlt.
Damit war das Stillen aber immer noch nicht durch für Uta. Im ersten Lebensjahr war das immer wieder Thema. Ein typisches Beispiel dafür war der Babykurs. Utas Sohn war gerade ein halbes Jahr alt, sie hatte wieder angefangen zu arbeiten, ihr Freund war in Elternzeit. Und um dann selber mal mehr Zeit mit ihrem Kind zu verbringen, hat Uta beschlossen, einen Babykurs mit ihm zu machen.
Da haben wir uns da alle vorgestellt in der ersten Sitzung und dann, als ich dann gesagt habe, dass ich weder in Elternzeit bin noch stille, waren alle so, oh.
So nach dem Motto, was will die denn hier? Zumindest hat Uta das so empfunden. Oder diese typische Nachfrage, wie, du hast nicht gestillt?
Das sind manchmal auch nur so Mikro-Reaktionen gewesen. Aber trotzdem, wo ich dann immer noch so gemerkt habe, ah ja, okay. Es ist nicht selbstverständlich, nicht zu stillen.
In der Schwangerschaft hat sich Uta noch dadurch verunsichern lassen. Dieses Gefühl hat sie jetzt nicht mehr. Stattdessen ärgern sie solche Reaktionen.
Ich war dann doch recht fest bei mir und der Entscheidung. Und das war dann okay. Ich habe mich einfach noch so ein bisschen aufgeregt irgendwie darüber, dass es diesen dogmatischen Stilldiskurs gibt. Aber es hat mich jetzt nicht persönlich umgeworfen.
Dogmatisch?
Dogmatisch, weil ich das Gefühl habe, erstmal gibt es nur die eine Entscheidung und die heißt stillen. Und das ist so die absolute Norm. Und so wie die Diskussionen geführt werden, dass du irgendwie total abgekanzelt wirst als Frau, wenn du nicht stillst. Das finde ich einfach krass.
Denn eigentlich ist das ja eine persönliche Entscheidung, die jede Familie für sich treffen sollte. Doch wenn es ums Stillen geht, dann haben viele eine Meinung. Und die lautet bei den meisten, eine gute Mutter stillt. Woher kommt dieser Druck auf Mütter? Was macht das mit den Familien? Und warum ist es gerade jetzt so wichtig, dass wir das als Gesellschaft reflektieren?
Also ich finde, bei dem Thema Muttersein ist es insgesamt so, dass halt sehr viele Normen und Erwartungen von der Gesellschaft an einen gerichtet werden, von denen man nicht sonderlich groß abweichen darf.
Das ist Theresa. Theresa ist zu Besuch in einem sogenannten Stillcafé. Das Deutsche Rote Kreuz bietet das an, in diesem Fall in dem Kölner Stadtteil Sülz. Theresa ist die einzige Mutter heute. Ihre Tochter ist 7 Monate alt, bisher wird sie noch immer vollständig gestillt. Mittlerweile haben die beiden einen guten Rhythmus gefunden, aber die ersten Wochen waren extrem schmerzhaft für Theresa.
Ich habe trotzdem versucht, das durchzuziehen, jetzt nicht nur wegen der gesellschaftlichen Erwartungen, aber weil ich eben selber wusste, das ist auf jeden Fall das Beste für mein Kind. Und ich glaube, das trägt man vielleicht dann auch unbewusst so ein bisschen auch an andere dran. Wenn ich jetzt eine Mutter treffe, die nicht stillt, dann frage ich immer automatisch, ja, warum machst du das denn nicht, anstatt diese Mutter einfach sein zu lassen.
Im Englischen gibt es einen Begriff für dieses Phänomen, Mother-Shaming.
Das hat was damit zu tun, dass wir so einen Drang haben, uns zum perfekten Menschen zu machen und zur perfekten Mutter zu machen. Und dazu gehört eben zu stillen, dazu gehört, dass das Kind möglichst früh durchschläft und dazu gehört, dass das Kind niemals schreit nach Möglichkeit.
Elisabeth Bosch ist Stillberaterin. Sie leitet das Stillcafé in Köln-Sülz.
Dann musst du schon ein ganz schönes Selbstvertrauen haben, um dann zu sagen, nee, ich mache hier meinen eigenen Stiefel und ist mir egal, was du darüber denkst. Das ist aber bei der Mehrzahl nach meiner Erfahrung auf jeden Fall nicht der Fall.
Das ist ja auch total nachvollziehbar. Die meisten Menschen kennen dieses Bedürfnis nach Sicherheit, also danach zu einer Gruppe dazuzugehören. Erst recht, wenn man gerade so etwas Krasses erlebt hat wie eine Geburt.
Gerade nach einer Geburt sind Mütter total empfänglich auch noch für alles, was so auf sie zukommt, egal welche Kommentare da kommen. Und sie haben eher so auf Außenfilter gestellt, als so auf das, was in ihnen drin ist.
Als Stillberaterin ist Elisabeth Bosch natürlich grundsätzlich fürs Stillen. Stillen ist aus gesundheitlicher Sicht das Beste für Mutter und Kind und es scheint auch langfristig positiven Einfluss auf die Entwicklung zu haben. Davon abgesehen ist das Wichtigste für Elisabeth Bosch, dass Mütter sich so entscheiden, wie es für sie richtig ist.
Manchmal ist es so, dass Frauen aus sich heraus einfach sagen, dass es für sie zum Beispiel nicht stimmig ist, ohne dass sie vielleicht einen konkreten Grund benennen können. Ja, und das kann ich selber natürlich finden, wie ich will, aber das ist das Recht dieser Mutter, diese Entscheidung genau so zu treffen, weil sie muss sich in Jahren eben im Spiegel angucken können mit dieser Entscheidung, ganz egal, wie die ausfällt.
Also das hat sich dann im ersten Moment schon als Outing angefühlt, tatsächlich, weil es war ja schon die Ausnahme. Grundsätzlich haben ja nun mal die Frauen gestillt und wenn man nicht stillt, dann wurde vorausgesetzt, dass es nicht geklappt hat.
Das ist Alexa.
Und viele haben dann auch unterstellt, dass ich dann vielleicht schnell Alkohol trinken wollte oder so. Was zum Beispiel bei Felix, da habe ich schon vor der Schwangerschaft keinen Alkohol getrunken, da war das überhaupt kein Thema. Aber dann liegt das natürlich nahe, weil was sollte sonst für uns sein? Also
Alexa ist Mitte 30, Juristin und sie lebt mit ihrer Familie in Düsseldorf. Und derjenige, der da im Hintergrund mit ihrem Schlüssel spielt, ist ihr Sohn Max. Max ist 1 Jahr alt, sein Bruder Felix 4,5. Beide wurden nicht gestillt.
Ich habe die Schwangerschaft schon jetzt nicht wie vielleicht viele andere als pures Glück empfunden, sondern ich fand es auch eine Last. Natürlich fand ich es auch schön, aber ich fand es auch eine Last, auch körperlich. Dieses komplett abhängig sein von mir, also dieses Geschöpf, was eigentlich nur von mir sich ernährt und alles, was ich mache, eigentlich Einfluss haben kann auf das Baby. Und das habe ich als große Verantwortung empfunden. Das hat mich schon belastet, also sowohl körperlich, aber jetzt auch so gedanklich.
Genau diese Verantwortung, die wollte Alexa zumindest nach der Schwangerschaft nicht mehr alleine tragen. Deshalb hat sie sich entschieden, als sie im 5. Monat mit ihrem Sohn Felix schwanger war, dass sie ihn nicht stillen würde.
Und es war natürlich auch so der Gedanke, okay, es hängt jetzt nicht von mir alleine ab. Es könnte ja sogar, das haben wir zwar nicht gemacht, es könnte ja sogar irgendjemand ihm die Flasche geben. So vom Verantwortungsgefühl einfach. Da ich dachte, okay, ich bin jetzt nicht die, von der hier alles abhängt, sondern es wird eben auf mehrere Schultern. Ich fand das total befreiend, weil ja auch nach der Geburt, ich meine, man hat ja ständig das Baby in der Trage. Es ist ja, man teilt ja körperlich ständig, hat man ja eigentlich diesen kleinen Menschen an sich dran. Und dann, dass wenigstens dieses Thema Stillen, Ernährung, was ja eigentlich mit der wichtigste Punkt am Anfang ist, dass ich das wenigstens teilen konnte, das war also total entlastend für mich.
Aber auch für Alexa war es nicht einfach, sich mit dieser Entscheidung zu behaupten. Das Schwierigste war tatsächlich ihre Hebamme. Alexa hatte damals eine Beleghebamme, also eine Hebamme, die auch die Geburt im Krankenhaus begleitet. Als die beiden sich das erste Mal getroffen haben, hatte Alexa ihre Entscheidung längst getroffen.
Ganz am Anfang, beim ersten Kennenlerngespräch, habe ich das angesprochen, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und dass ich für mich entschieden habe, dass ich nicht stillen will. Und dann meinte sie, okay, erstmal ist das natürlich die Entscheidung von jeder Frau selber, aber warum ich das nicht wollte, also sie wollte dann schon die Erklärung haben.
Aber als Alexa dann versucht hat, der Hebamme ihre Entscheidung zu erklären, meinte die nur, stillen sei ja schon das Beste für das Kind. Also akzeptieren konnte sie die Gründe nicht.
Mir war ja schon klar, also ich habe mich jetzt dem nicht verschlossen, dass ich dachte, okay, es ist natürlich für ein Kind grundsätzlich bestimmt das Beste zu stillen. Das wollte ich gar nicht in Abrede stellen, das glaube ich auch. Es ist ja auch sehr praktisch, hat sehr viele Vorteile, aber weil für mich eben diese Last und diese Verantwortung das Hauptthema war, brauchte ich da nicht mehr länger Argumente sammeln. Und das fand ich schon so ein bisschen schwierig, mich jetzt so manipulieren zu wollen, so als ob ich dann sagen würde, ach so, nee, dann mache ich es trotzdem gerne. Das fand ich eigentlich nicht okay.
Die ganze Schwangerschaft über hat die Hebamme versucht, Alexa umzustimmen. Das ging sogar so weit bis kurz nach der Geburt im Krankenhaus.
Die hat mir dann den Felix angelegt, obwohl ich gesagt habe, dass ich es nicht möchte. Und in dem Moment schubst man das Kind ja nicht weg. Das habe ich als übergriffig empfunden, dass es einfach so gemacht wird. Aber ich hatte insofern Glück, als dass Felix überhaupt nicht trinken wollte. Insofern war ich ganz froh, dass das Thema dann schnell erledigt war, ja.
Schwierig war dann allerdings noch die Frage nach der sogenannten Abstilltablette.
Ich war beide Male im selben Krankenhaus, ein stillfreundliches Krankenhaus, und ich musste mehrfach nach dieser Abstilltablette fragen.
Das ist eine Tablette, die Frauen nach der Geburt nehmen müssen, wenn sie nicht stillen wollen. Die Tablette verhindert den sogenannten Milcheinschuss.
Und bei Felix war das auch so, dass dann irgendwann eine Hebamme kam, ich sie darauf ansprach und sie meinte, ah ja gut, nee, würde sie mir direkt holen. Wäre gut, dass ich sie anspreche, die anderen wären damit stillen so ein bisschen schwierig. Also das fand ich schon krass, die Aussage, dass ich jetzt Glück hatte, jetzt an eine zu kommen, die mir da jetzt kein Problem macht, weil im Grunde geht das dir ja nichts an.
Nachdem Alexa dann diese Tablette genommen hat, haben sie und ihr Mann Tim alles so gemacht, wie sie sich das vorher überlegt hatten.
Im Krankenhaus habe ich das in erster Linie so empfunden, dass es für mich eben schön war, dass ich da von der ersten Nacht an mitfüttern konnte. Was ja auch spannend ist, weil man diese Flaschen bekommt, wovon dann, wie viel Milliliter trinken die am Anfang? Also das, man schmeißt diese Flasche, die zu 95% voll ist, dann auch noch weg und muss dann, wenn das Kind das nächste Mal trinken möchte, wieder eine komplett neue Flasche holen und erwärmen und so. Aber da war ich von Anfang an eingebunden. Das war auch sehr spannend und da stand ich dann also auch nicht so unbeteiligt daneben, sondern konnte von vornherein mitmachen. Das war ganz schön. Doch, wir haben uns das konsequent geteilt. Also tagsüber wie nachts, wenn wir zu Hause waren und es irgendwo ging, haben wir uns abgewechselt.
Tim hat die Entscheidung übers Stillen damals Alexa überlassen. Erst danach hat er festgestellt, welche Bedeutung das auch für ihn als Vater hatte.
Das habe ich mir ehrlich gesagt auch vorher gar nicht so bewusst gemacht, was das für mich heißen würde. oder was das an Vorteilen bringen würde. Also, dass das eben auch einfach schön ist, diese Momente zu erleben. Gerade das Füttern ist ja eine ganz intime Situation, wenn man so auf kurze Distanz diesen Blickkontakt hat. Und wie ich dann auch feststellen musste, das Kind, auch wenn es ganz, ganz klein ist, merkt ja auch sofort, ob man ihm ungeteilt die Aufmerksamkeit widmet oder ob man mal irgendwie aufs Handy schielt oder versucht, parallel Zeitung zu lesen oder so. Also, diese Erfahrung gemacht zu haben, da bin ich auch ganz dankbar für, das zu sehen, wie wichtig dieser Kontakt ist.
Und Alexa wiederum konnte schon kurz nach der Geburt wieder ohne Baby los. Auch für die Beziehung der beiden war das damals ein wichtiger Schritt.
Ja, das hat natürlich schon wieder ein Stück weit Balance geschaffen, die natürlich durch die Schwangerschaft total untergegangen ist. Durch die Schwangerschaft, die ja nun mal naturgemäß die Frau alleine tragen muss und dann natürlich auch die Geburt als großes Finale und danach auch kurze Zeit dann die Einschränkungen, die man nun mal hat. Das hat schon so ein Stück weit, ich weiß nicht, ob Gleichberechtigung das richtige Wort ist, aber Balance zumindest, ne? So eine Ausgeglichenheit, Fairness.
Alexa hat die Entscheidung jedenfalls nie bereut. Und als sie dann mit ihrem zweiten Sohn Max schwanger war, hat sich die Frage nach dem Stillen gar nicht mehr gestellt.
Ich würde niemals dagegen argumentieren, dass jemand stillt. Auch nicht, also dafür. Ich finde, dass das eine ganz subjektive Entscheidung ist und im Grunde gar nicht der Diskussion bedarf, weil es einfach nur die Entscheidung von der Frau ist. Und maximal kann man das vielleicht mit dem Mann, mit dem Vater der Kinder besprechen. Aber im Grunde ist das überhaupt nichts, was eine Diskussion auslösen sollte, finde ich, ja.
Aber leider ist das nicht so.
Ja, es ist nicht so, ja. Aber es ist ja eigentlich traurig. Es ist ja was höchst Intimes und es ist eine Anmaßung, dass sich andere Menschen, ja, denken, sie könnten jetzt die Frau dahinter fragen, weil es sie halt einfach nichts angeht. Und bei vergleichbar intimen Fragen würde man sich ja schämen, bei sowas nachzufragen. Aber Stillen ist irgendwie so ein Thema, da hat halt auch jeder eine Meinung zu.
Und die lautet eben meistens, eine gute Mutter stillt.
Diese Norm, eine gute Mutter stillt, die haben wir spätestens seit 1800, also seit der Epoche der Aufklärung. Das Krasse für mich ist jetzt, dass sich daran seit ungefähr 2500 Jahren nichts, aber auch wirklich nichts verändert hat. Und das ist schon fast imposant, denn während alle unsere Arbeits- und privaten Bereiche sich rasant verändern, das scheint wie so eine Bastion zu sein.
Sabine Seichter ist Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Salzburg. Sie hat ein Buch geschrieben über die Kulturgeschichte des Stillens.
Also da wäre zu Beginn wichtig zu sagen, dass ich also nicht im Folgenden aus der Perspektive einer Ernährungswissenschaftlerin argumentiere, sondern als eine kulturwissenschaftlich arbeitende Erziehungswissenschaftlerin. Und das ist deshalb von Bedeutung, weil ich mich demnach frage, was eigentlich transportiert wird durch die Praxis des Stillens, vor allem auch im Zusammenhang, wenn man über die Rolle der Frau in der heutigen Gesellschaft nachdenkt.
Eigentlich gab es immer schon Frauen, die ihre Kinder gestillt haben und solche, die das nicht getan haben. Das zeigt jedenfalls Sabine Seichter in ihrem Buch. Erst mit der Entwicklung der Erziehungswissenschaften hat sich der Blick darauf verändert. Die ersten Leitlinien für eine gute Kindererziehung, die sind um 1800 entstanden. Und wie zu dieser Zeit üblich, waren die stark geprägt durch den Einfluss der Religion.
Wenn man in die christliche Theologie schaut, dann sieht man dort, das kennen Sie auch aus unendlich vielen Darstellungen in der Malerei und von Skulpturen in Kirchen, die sogenannte Maria Laktans, also die Gottesmutter Maria, die das Jesuskind an ihrer eigenen Brust ernährt und damit das Symbol ihrer Kraft verdeutlicht. Und dieses Symbol hat nun die Erziehungswissenschaft sich zu eigen gemacht und die Formel aufgestellt, also die gute Mutter in Anlehnung an die Gottesmutter Maria, die hat ihr eigenes Kind am eigenen Busen zu stillen.
In den 70er Jahren wurde dieses Ideal dann weiterentwickelt. Damals kam gerade die sogenannte Bindungstheorie auf. In dieser Theorie geht es um die emotionale Bindung zwischen Mutter und Säugling. Und die soll eben möglichst schnell nach der Geburt erfolgen. Seitdem heißt es nicht, eine gute Mutter stillt, sondern eine liebende Mutter stillt.
Das ist jetzt noch eine weitere und nicht ganz unbedenkliche Überhöhung, dass also das Stillen nicht nur mit einem moralischen Gutsein verbunden wurde, sondern sogar mit einer Emotion, nämlich mit der höchsten Emotion, der Emotion der Liebe. Also eine liebende Mutter stillt.
Bereits damals wurde wissenschaftlich belegt, dass Mütter diese Bindung auch ohne Stillen aufbauen können. Aber trotzdem hält sich dieses Ideal. Aus gesellschaftlicher Sicht ist das schwierig, gerade wenn es um moderne Familienmodelle geht.
wenn sie eben nicht an dieses klassische Mann-Frau-Kind-Familienmodell denken, sondern durchaus an moderne, nicht nur heteronormative Familienmodelle denken, dann können sie dieses Thema ja gar nicht anders denken als vom Stillen entkoppelt. Denn das würde im Umkehrschluss nichts anderes heißen, als dass jene Menschen ihre Kinder nicht lieben können.
Ich bin Jörg König, ich bin 37 Jahre alt, Autor und Blogger, schreibe über Familien, Geschlechter, Themen, Männlichkeit. Ich bin Vater zweier Kinder, zweier Töchter. Meine große Tochter ist die Besonderheit, dass die seit der Geburt überwiegend bei mir lebt. Da war ich zwar mit der Mutter zusammen, aber wir haben nie zusammen gewohnt und haben eben zusammen entschieden vor der Geburt, dass sie mit Geburt zu mir ziehen soll. Und meine kleine Tochter habe ich zusammen mit zwei weiteren Müttern, einem lesbischen Paar in einer Co-Elternfamilie.
Diese Familienmodelle wären mit Stillen nicht möglich gewesen.
Also bei beiden Kindern. Bei meiner großen Tochter war klar, die soll zu mir ziehen. Und mit dem Stillen wäre unser Gedanke einfach nicht möglich gewesen, dass das Kind eben so viel Zeit bei mir verbringt. Bei der kleinen Tochter auch. Die lebt, seit sie 4 Monate alt ist, zur Hälfte bei mir und zur Hälfte bei den Müttern. Also am Anfang haben wir das auch mal mit abgepumpter Milch gemacht. Aber relativ schnell war klar, ich muss Milch anrühren, damit unser Familienmodell funktioniert.
Und obwohl Jochen das wusste, ist ihm das am Anfang gar nicht so leicht gefallen, die Flasche zu geben.
Dieser Druck zum Stillen, der ist uns schon auch begegnet. Also einmal bei meiner großen Tochter, auch bei mir selbst, in meinem Kopf, so dieses, ein Kind muss doch gestillt werden, so, das war auf jeden Fall in meinem Kopf.
Aber ziemlich schnell war es dann ganz normal für Jochen, die Flasche zu geben.
Und dann aber irgendwann so diese Erkenntnis, ach nee, eigentlich geht es darum irgendwie, dass wir alle glücklich sind und dass es uns gut damit geht. Und das kann dann auch nur gut für das Kind sein.
Er hat dann sogar angefangen, das selber auch Stillen zu nennen.
Weil ich es einmal, ne, meine Kinder damit beruhigt habe, mit der angerührten Milch. Also in dieser Bedeutung von Stillen beruhigen, hatte das ja den gleichen Effekt, den Hunger zu stillen und sie zu beruhigen. Und ich würde auch sagen, es gibt ja auch andere Menschen, die so technische Hilfsmittel brauchen beim Stillen, Stillhütchen.
Also so Plastikaufsätze für die Brustwarzen, die dem Baby das Saugen erleichtern sollen.
Niemand würde einer Mutter, die so ein Stillhütchen als technisches Hilfsmittel verwendet, um ihr Kind stillen zu können, niemand würde ihr absprechen zu stillen. Und mein technisches Hilfsmittel war eben die Flasche und die angerührte Milch. Und so finde ich, kann ich genauso sagen, ich habe mein Kind gestillt und ich brauchte dazu eben andere Hilfsmittel, als es andere Menschen brauchen.
Mit Kritik von anderen Menschen hatte Jochen wenig zu tun. Die haben jeweils die Mütter abbekommen.
Diese Abwertung von wegen, du lässt dein Kind alleine. So, dabei hat sie es nicht alleine gelassen, sondern sie hat es zu mir gegeben.
Als Vater hatte Jochen das Glück, dass er meistens sogar noch gelobt wurde.
Ich würde sagen, ich als Mann, ich als Vater habe so zwei unterschiedliche Aspekte abgekriegt. Ich wurde auch immer voll gelobt. Ich werde immer total gefeiert, dass ich mich um Kinder kümmere. Oder als die Kinder noch klein waren, eben so einem kleinen Kind die Flasche zu geben, fanden immer alle toll und niedlich und super und wie engagiert der ist und so. Und ich habe aber schon auch so Nachfragen bekommen wie, ja, stillt ihr nicht und so. Und habt ihr nicht Angst vor Allergien dann später oder so?
Natürlich kennt Jochen solche Ängste. Aber was er sich in solchen Momenten sagt, ist eben, es gibt so viele Aspekte, die zur Entwicklung der Kinder beitragen. Und nur einer davon ist das Stillen. Und wer kann hinterher schon sagen, was jetzt genau welchen Einfluss hatte?
Die Kinder sind so geworden, wie sie sind. Und sie sind gesund und glücklich. Und ich glaube, irgendwie dieses, dass wir unser Familienmodell so leben können, wie wir das wollen oder wie wir das von Anfang an wollten, das hat ja einen viel positiveren Aspekt auf die Kinder, als ein Stillen jemals hätte haben können.